Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über Vonovias Milliardenverluste, die Trikot-Rallye bei Adidas und den Absturz bei Adobe. Im Thema des Tages erklären wir euch die wahren Dimensionen des Rüstungssuperzyklus. Und in der Triple-E-Idee stellen wir euch Alleskönner-Aktien vor, mit denen ihr das Tech-Klumpenrisiko im Depot reduziert. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Freitag, der 15. März und die Iden des März sind da. Dennoch oder gerade deshalb wünschen wir euch einen sicheren Start in den Tag. Unser DAX hat gestern tatsächlich einen neuen Verlaufsrekord markiert. Frühmorgens ging es gleich hoch bis auf 18.039 Zähler. Den hohen Stand konnte der Leitindex dann aber nicht halten. Zum Ende waren es noch 17.942 Punkte, ein Minus von 0,1%. Auch die US-Märkte gingen mit leichten Abschlägen aus dem Handel. Der S&P 500 bröckelte um 0,3% ab und ebenso der Nasdaq 100.
Tja, Stimmungskiller waren die US-Erzeugerpreise, die waren kurz nach Mittag unserer Zeit veröffentlicht worden und zeigten nach oben, wie zuletzt ja auch schon die Konsumentenpreise. Die Anstiege sind zwar nicht dramatisch hoch, sie zeigen aber, dass die Teuerung in den USA zäh bleibt. Am Dienstag hatte der Markt die höher ausgefallenen Verbraucherpreise ja noch ganz gut abgeschüttelt, aber jetzt machen sich doch manche oder immer mehr Sorgen, wann die Fed denn überhaupt die Leitzinsen senken will, wenn die Inflation so gar nicht Richtung Zielmarke gehen will.
Niedergeschlagen hat sich diese veränderte Erwartung prompt in den Marktrenditen. Die Verzinsung der zweijährigen US-Staatspapiere ist gestern auf 4,7% gestiegen. Ja, und Bonds machen Aktien damit wieder mehr Konkurrenz. Hochverschuldete und gerade nicht profitable Unternehmen, die leiden besonders unter teurem Geld. Und da half es dann gestern der Stimmung auch nicht, dass Tesla an der Börse weitere 4% absackte und die Aktie bei $160 den niedrigsten Stand seit April 2023 markierte. Die Firma von Elon Musk ist ja für viele Börsianer eine Galionsfigur des Bullenmarkts und so ein Verlust von 35% seit Jahresanfang, so viel ist das, ist da schon etwas demoralisierend.
Ja, wobei wir auch immer wieder sagen, dass Tesla so eine Art Sonderrolle der glorreichen Sieben spielt und irgendwie schon gar nicht mehr so richtig dazu gehört. Und so gab es eben gestern auch nicht nur Verlierer im Tech-Bereich, und denn die Aktien von Alphabet und Microsoft notierten im Plus, beide so 2,5%, und auch Amazon und Apple konnten zulegen. Ja, die großen hochprofitablen Technologiewerte reagierten also mit Ausnahme von Tesla gegenläufig zum allgemeinen Markttrend.
Im DAX legte dagegen die Aktie des Versorgers und Netzbetreibers E.ON zu. Nach dem Gewinn vom Vortag ging es dann in Reaktion auf die stolzen Zahlen und den Ausblick gestern noch einmal nach oben, plus 2,7%. Das gegenteilige Bild bei RWE. Die Rheinländer, die haben gestern ihren Geschäftsbericht vorgelegt und, wie soll ich sagen, die Marktteilnehmer, die brauchten etwas, um sich einen Reim drauf zu machen. Nach den sehr guten Zahlen mit einem bereinigten Nettoergebnis von 4,5 Milliarden Euro im Jahr 2023 wird RWE dieses Jahr deutlich kleinere Brötchen backen. Der bereinigte Nettogewinn, der soll nämlich nur noch bei 1,9 bis 2,4 Milliarden Euro liegen. Ich glaube, wir sind alle überrascht worden, wie schnell die Strompreise runtergekommen sind, sagte Konzernchef Markus Kreber. Den Anlegern gefiel das weniger. Sie schickten die RWE-Aktie fast 4% nach unten. Und dann kamen nachbörslich gestern noch Zahlen von Vonovia. Wertberichtigungen haben 2023 zu einem Verlust von rund 6,8 Milliarden Euro geführt. Operativ kam der Konzern vergangenes Jahr aber etwas besser zurecht und hat immerhin 1,8 Milliarden Euro verdient. Naja, im Jahr vorher waren es 2 Milliarden, aber zwischenzeitlich sah es ja da sehr düster aus. Und so soll die Dividende von Vonovia um 5 Cent auf 90 Euro Cent steigen. Der Horrorverlust, der mag reine Bewertungsmathematik sein, wie das Vonovia-Chef Rolf Buch ausdrückte, hat die Aktie aber doch belastet. Nachbörslich ging es 5% runter.
Pluszeichen dagegen gab es bei Adidas und das mag unter anderem daran gelegen haben, dass der DFB gestern die Trikots für die Fußball-Europameisterschaft vorgestellt hat. Das Auswärtstrikot ist ja pink-violett. Das war ja quasi das Thema geführt im Land gestern, zumindest auch bei uns im Newsroom. In jedem Fall kann man drüber streiten über diese Farbe. Mir ehrlich gesagt gefällt es ziemlich gut. Ich war damit aber eher so die Ausnahme. Ich find's gut und mutig und so müssen wir ja auch auftreten bei der Europameisterschaft, nicht wahr, lieber Daniel?
Ja, und, so müssen wir auftreten.
Genau. Und Fakt ist, der Adidas-Aktie hat es irgendwie gut getan. Sie stieg um mehr als 3% und markierte bei 206,50 Euro den höchsten Stand seit 2 Jahren.
Und richtig hoch ging es dann gestern beim Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis. Plus 25% auf 16,84 Euro. Und jetzt ist es nämlich offiziell, der Finanzinvestor KKR will Encavis für 2,8 Milliarden Euro übernehmen. 31% der Anteile sind KKR dank einer Gruppe von Großaktionären schon sicher. Als Co-Investor tritt übrigens das Familienunternehmen Viessmann auf, das sein Kerngeschäft mit Heiztechnik ja letztens an den US-Rivalen Carrier Global heißen die, verkauft hat. Der Finanzinvestor KKR bietet 17,50 Euro pro Aktie von Encavis. Ja, und von den ersten Spekulationen über einen Einstieg von KKR hat der Encavis-Kurs bis heute ja deutlich zugelegt. Noch vor kurzem stand die Aktie ja bei 11 Euro.
Das Übernahmeangebot hat gestern auch andere Werte im Bereich der erneuerbaren Energien angeschoben. Im SDAX legte PNE knapp 3% zu, Energiekontor knapp 2%. Und auch im DAX wirkte sich das aus. Siemens Energy machte einen Plus von 3,5%. Wir hatten ja in der Folge gestern schon erwähnt, dass Analysten grüne Aktien derzeit für unterbewertet halten. Und ja, die M&A-Fantasie könnte jetzt genau der Auslöser sein, der die Unterbewertung womöglich auflöst.
Ja, ob eine Übernahme auch für das strauchelnde E-Auto-Startup Fisker die Rettung bringt oder ob es jetzt schon zu spät kommt, das ist die Frage. Jedenfalls soll Fisker eine Insolvenz vorbereiten, so berichten das die Agenturen. Die Aktie ist ja schon seit einiger Zeit nur noch ein Penny-Stock und hatte seit Jahresanfang schon fast 90% verloren und gestern Abend ging es dann nochmal 50% nach unten.
Ich habe ja tatsächlich vor kurzem das erste Mal einen Fisker Ocean tatsächlich auf der Straße gesehen.
Oh.
Ich habe ja gedacht, das passiert gar nicht mehr. Ich fürchte allerdings, es war auch der erste
und der letzte. Oldtimer, ne? Sind jetzt ja, Klassikers, ja.
Klassiker, könnte ganz schnell ein Klassiker werden. Ganz kurz noch ein Wort zu Adobe. Die Aktie ist gestern sehr spät nach Börsenschluss noch um mehr als 10% eingebrochen. Das Unternehmen hat angesichts einer schwachen Nachfrage sein Fotoprogramm mit KI-Funktionen einen Ausblick unter den Erwartungen vorgelegt. Da half es auch vorerst nicht, dass der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm von immerhin über 25 Milliarden Dollar angekündigt hat.
Ja, dann sage ich mal noch schnell, was heute an Terminen ansteht. Da wird Bundesklimaminister Robert Habeck und das Umweltbundesamt ein Treibhausbilanz für 2023 veröffentlicht, nämlich die deutsche Treibhausbilanz. Und das Statistische Bundesamt, das stellt die Insolvenzzahlen des Jahres 2023 vor. Und dann gibt's noch Geschäftliches von HelloFresh, Deutsche Börse und H&M.
Das Thema des Tages.
Ich weiß, wir haben hier schon zuletzt oft über Rheinmetall gesprochen. Aber wir sprechen hier auch ständig über Nvidia und das ja auch vollkommen zu Recht. Und es mag sich jetzt zwar ein bisschen seltsam anhören, aber Rheinmetall erinnert derzeit doch sehr an das, was bei Nvidia auch passiert. Die Aktie ist in der jüngsten Vergangenheit sagenhaft gut gelaufen. Die Erwartungen an die nächsten Geschäftszahlen sind immer dementsprechend hoch und dann werden diese Geschäftszahlen veröffentlicht und alle Erwartungen werden abermals übertroffen und der Kurs steigt weiter und weiter und weiter. Wie bei Nvidia.
Und genauso ist es auch gestern wieder gelaufen. Unglaublich gute Zahlen und ein Kursplus von 4,5% auf einem ohnehin schon hohen Niveau. Apropos hohes Niveau, im Ranking der besten MSCI World Aktien seit Anfang 2022 liegt Rheinmetall auf Platz 2 mit einem Plus von 425%. Einfach verrückt. Eine gewisse Nvidia-Aktie kommt auf einen Wert von 209%.
Ja, das ist tatsächlich bemerkenswert. So richtig neu ist das natürlich nicht. Inzwischen ist ja bekannt, dass Rheinmetall extrem gut gelaufen ist und immer noch läuft. Bekannt sind auch die Gründe und häufig ist in dem Zusammenhang ja vom sogenannten Superzyklus für die Rüstungsindustrie die Rede. Doch die gestrige Präsentation der Jahreszahlen von Rheinmetall hat erstmals eine richtige Vorstellung davon geliefert, was dieser Superzyklus für das Unternehmen und auch für die Branche grundsätzlich bedeutet, welche Dimensionen er besitzt.
Der Konzernumsatz, der 2023 um gute 12% auf 7,18 Milliarden Euro kletterte, soll in diesem Jahr um 40% steigen und damit erstmals auf rund 10 Milliarden Euro. 2026 könnten dann 15 Milliarden erreicht werden und mittelfristig hält CEO Armin Papperger sogar 20 Milliarden Euro Umsatz für möglich. Überhaupt war das, was Rheinmetall-Chef Papperger da gestern erzählte, ziemlich eindrücklich. Er geht von einem lang anhaltenden Aufschwung aus. Rheinmetall ist eine sichere Bank, so Konzernchef Papperger. Wir bekommen von der Bundeswehr fast alles beauftragt, formulierte er und nannte eine Produktpalette von LKW über Waffen, Munition bis hin zu Panzern. In diesem Jahr könnte Rheinmetall allein mit der Bundeswehr zwischen 20 und 30 Milliarden Euro Aufträge verbuchen.
Tja, die Auftragsbücher von Rheinmetall, die zeigen halt am besten, was mit Superzyklus gemeint ist. Der Auftragsbestand kletterte 2023 im Gesamtkonzern um 44% auf 38,3 Milliarden Euro, also das 5,5-fache vom Umsatz. Und wir wollen hier gar nicht allzu sehr in Superlativen schwelgen, denn wir wissen ja alle, dass das, was Rheinmetall herstellt, also LKW, Pulver, Geschosse, Panzer, genau das ist, was man für einen sogenannten konventionellen Krieg benötigt. Ein Krieg, den niemand möchte. Wir wollen euch hier halt lediglich eine Ahnung davon vermitteln, welche völlig neuen Dimensionen das Geschäft mit der Rüstung angenommen hat.
Mit Blick auf die Börsenstory stellt sich in Anbetracht solcher Prognosen natürlich die Frage, wie viel Potenzial die Aktie auf einem derart hohen Niveau überhaupt noch hat. Grundsätzlich ist die große Mehrzahl der Analysten noch immer sehr positiv gestimmt. 15 von 18 Experten empfehlen das Papier zum Kauf. Gleichzeitig kommt sie, auch dies ist ähnlich wie bei Nvidia, mit dem Anheben ihrer Kursziele gar nicht hinterher. Aktuell liegt das Kursziel im Schnitt bei 435 Euro, also sogar leicht unter dem aktuellen Aktienkursniveau. Unser Rüstungsexperte Gerhard Hegmann hat uns erklärt, dass Rheinmetall wie kein anderer Konzern der Branche nahezu die gesamte Produktpalette abdeckt. Also LKW, Pulver, Geschosse oder auch Panzer. Und, wir haben es gesagt, die Nachfrage nach all dem ist unglaublich hoch.
Ja, wir haben Gerhard natürlich auch nach den beiden anderen großen deutschen börsennotierten Rüstungsakteuren gefragt, nach Hensoldt und Renk. Beide bewegen sich zwar noch in völlig anderen, deutlich geringeren Umsatzsphären als Rheinmetall, dennoch sind beide Konzerne ebenfalls sehr gut positioniert, erklärt uns Gerhard. Renk erlebt als Hersteller von Getrieben, die weltweit in nahezu allen modernen Panzern oder anderen Militärfahrzeugen eingebaut werden, gerade ein bemerkenswert gutes Umsatz- und Gewinnwachstum. Bei Hensoldt wiederum, da waren die Geschäftszahlen zuletzt gar nicht so mega gut. Viele Branchenexperten jedoch sehen Hensoldt mittel- und langfristig als extrem spannende Firma.
Der Grund, das Unternehmen ist auf Zukunftstechnologien wie Sensoren und Radare spezialisiert und die stecken künftig quasi in jedem militärischen Gerät. Und deshalb meint Kenner der Branche, dass sich die wahre Dynamik im Geschäft von Hensoldt erst noch entwickeln wird. Knapp 4 Milliarden Euro ist die Firma derzeit an der Börse wert. Es kann gut sein, dass auch dieser Wert dank Superzyklus noch deutlich
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Steigen wird.
Die AAA-Idee des Tages.
So ein Goldklumpen ist ja was Schönes. Weniger schön ist ein Klumpen im Portfolio. Nach der Rallye haben viele von euch unweigerlich ein Übergewicht von Tech-Aktien wie Microsoft oder Nvidia. Das war bisher kein Problem, denn Tech-Aktien entwickeln sich ja überdurchschnittlich, zumindest bisher.
Das muss aber nicht so bleiben. Für Anleger, die sich also unwohl mit dem Klumpen von Tech-Aktien fühlen, hat die Investmentbank Goldman Sachs jetzt eine Liste von Aktien zusammengestellt, mit denen ihr euer Depot ergänzen könnt, ohne auf Renditechancen zu verzichten. Geht nicht, sagt ihr? Doch geht, und zwar mit Compoundern, also Börsenunternehmen, die über Jahrzehnte auf Wachstumskurs bleiben.
Die Goldman-Liste enthält Compounder aus allen Bereichen, alle Bereiche außer Tech. Die Strategen sagen ausdrücklich nicht, dass sie bei den Tech-Werten einen Crash erwarten. Die These ist vielmehr, durch die Ergänzung mit Wachstumswerten aus anderen Bereichen wird das Portfolio einfach besser.
Ja, die Kriterien, um in diese Liste zu kommen, sind ziemlich streng. Die Firmen müssen im Weltindex MSCI ACWI sein, einen Börsenwert von mindestens 10 Milliarden Dollar aufweisen, außerdem solide Bilanzen, zweistellige Gewinnmargen und weiterhin gute Wachstumsaussichten.
Und einige dieser Alleskönner-Aktien wollen wir hier in der AAA-D jetzt vorstellen. An der Spitze der Liste stehen zwei Überflieger der vergangenen Jahre, die ihr kennt, der Pharmakonzern Novo Nordisk und der Luxusgüterhersteller LVMH. Beide wurden hier schon öfter erwähnt. Im Schnitt sind deren Umsätze in den vergangenen Jahren um 14-16% pro Jahr gewachsen. Und die Gewinne sogar noch stärker. Das macht die Aktien zu Dauerläufern oder Compoundern.
Seltener genannt ist der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca. Die Aktie hat in den vergangenen 5 Jahren im Schnitt 13% per annum zugelegt. Dabei kann AstraZeneca bei Umsatz- und Gewinnwachstum zumindest mittelfristig durchaus mit Novo Nordisk mithalten.
Ja, da könnte man dann Aufholpotenzial sehen. Und ein weiterer Compounder ist Inditex, die Modekette Zara, die kennt ja jeder. Und das spanische Unternehmen, das ist mit Zara und anderen Marken und Märkten in fast 100 Ländern der Welt vertreten. Das Geschäft, das wächst immerhin um knapp 7% pro Jahr. Und die Inditex-Aktie, die notiert einfach mal so nebenbei auf Allzeithoch und hat Anlegern in den letzten 5 Jahren inklusive Dividende eine Verdopplung beschert.
Auf der Liste befindet sich auch die französische Air Liquide. Air Liquide liefert ja wie der Konkurrent Linde Spezialgase für industrielle Anwendungen und erzielt damit langfristig solide Wachstumsraten. Auch die Franzosen konnten ihren Börsenwert in den vergangenen Jahren still und leise deutlich steigen.
Aus Japan gibt es laut Goldman gleich mehrere Alleskönner-Aktien, die man hierzulande nicht so kennt. Und darunter befindet sich der Modehändler Fast Retailing, hierzulande durch die Marke Uniqlo vertreten, der Gesundheitskonzern Daiichi Sankyo und der Spezialglashersteller Hoya.
Die Schweiz darf natürlich auch nicht fehlen. Da heben die Goldmänner den Baustoffspezialisten Sika hervor, den Luxusgüterkonzern Richemont sowie den Medizintechniker Straumann und Sanova Holding. Und die Wachstumsraten des Geschäfts rangieren hier so zwischen 10-16%.
Aus Italien kommen zwei weitere Alleskönner-Aktien. Da ist zum einen Ferrari und zum anderen Moncler, die Bekleidungsfirma. Beide sind allerdings recht teuer, gemessen an der Relation Börsenbewertung zu Wachstum, der sogenannten PEG-Ratio. Das ist für die Goldmänner auch ein Kriterium gewesen.
Deutschland ist auf der Goldman-Compounder-Liste mit 2 Alleskönner-Aktien vertreten, mit Beiersdorf und Symrise. Der Nivea-Hersteller Beiersdorf zeigt zwar kein rasantes Wachstum, auf Sicht der letzten 5 Jahre 5,5% pro Jahr, weist dafür doch eine ziemlich moderate Bewertung auf. Und beim Duftstoff- und Aromaspezialisten Symrise ist es ähnlich. Mehr Alleskönner-Aktien und noch mehr Details dazu findet ihr bei Welt. Da könnt ihr mal nachlesen, wo Daniel und Holger einen klugen großen Text dazu verfasst haben.
Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de, also aaa@welt.de, oder hinterlasst uns eine Bewertung. Andreas hat uns zum Thema Wandelanleihen geschrieben. Er meint, MicroStrategy sei ein schönes Beispiel, warum es für Unternehmen attraktiv sein kann, Convertibles rauszubringen. MicroStrategy zahlt bei seiner gerade jetzt begebenen Wandelanleihe nämlich nur 0,625% Coupon für 6 Jahre. So billig kommt kein AAA-Schuldner an Geld, schreibt Andreas. Ja, und was macht MicroStrategy-Chef Michael Saylor mit dem Geld? Na klar, er kauft Bitcoin.
Und in unserer Samstagsfolge muss es in dieser Woche natürlich auch um den Kryptokosmos gehen. Wie geht's weiter mit dem Bitcoin? Welche Auswirkungen hat das bevorstehende Halving? Welche Aktien profitieren besonders von dem Hype? Ja, und wer beantwortet all diese Fragen? Ein kongeniales Duo, nämlich Technologie-Star-Investor Jan Beckers, der bringt seinen Kryptostrategen Haduong mit. Ja, und das wird großartig und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.